Ich möchte zuerst noch mal einen Abschnitt lesen aus dem Wort Gottes, und zwar aus dem Josua im 15. Kapitel vom 13. Verse weg. Josua 15 vom Vers 13 weg. Kaleb aber, dem Sohn Jephunnes, ward sein Teil gegeben unter den Kindern Juda, wie der Herr Josua befahl, nämlich die Stadt des Arba, des Vaters Enachs, das ist Hebron. Und Kaleb vertrieb von da die drei Söhne Enachs, Sesai, Ahiman und Talmai, geboren von Enach, und zog von dort hinauf zu den Einwohnern Debirs. Debir aber hieß vorzeiten Kiriat Sever. Und Kaleb sprach: Wer Kiriat Sever schlägt und gewinnt, dem will ich meine Tochter Achsa zum Weibe geben. Da gewann es Otniel, der Sohn des Kenas, der Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Achsa zum Weibe. Und es begab sich, dass sie einzog, beredete sie ihn, einen Acker zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel, da sprach Kaleb zu ihr: Was ist dir? Sie sprach: Gib mir einen Segen, denn du hast mir ein Mittagsland gegeben, gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die Quellen oben und unten. Der Text bildet sozusagen den Abschluss von der Geschichte, die 45 Jahre vorher stattgefunden hat. Das ist das, was wir am Anfang gelesen haben. Es ist die Geschichte von Kaleb, einem von diesen 12 Kundschafter, die ausgezogen sind, um das Land, das er verheißen worden ist, auszukundschaften. Man könnte auch sagen, sie waren eigentlich Spione gewesen, oder sie haben das Land ausspioniert. Also sie mussten Erkundigungen einziehen, was da vor ihnen gelegen ist und wie man das am besten das Land kann einnehmen kann. Sie haben sich also mit Fakten müssen auseinandersetzen, die ihnen begegnet sind während dem ganzen Streifzug durch das Land, und dann aufgrund von diesen Fakten ihre Empfehlung abgeben. Und wir kennen den Bericht. 10 von diesen Kundschaftern haben ganz klar gesagt, es ist zwar ein schönes, es ist ein reiches Land, so wie es Gott gesagt hat, wie es Gott verheißen hat. Aber das Ganze hat einen Haken. Die Leute dort sind viel zu mächtig, sind viel zu gross. Wir haben überhaupt keine Chance, die können zu überwinden und das Land einzunehmen. 2 von diesen 12 sind in die Opposition gegangen. Die haben gesagt: Stimmt, das Land ist gut. Und es stimmt, die Leute sind stark. Und ich sage es jetzt mal so: militärisch gesehen oder menschlich gesehen, ist es unmöglich. Aber sie haben einen anderen Fakt mit einbezogen. Nämlich den, dass sie eine Erfahrung gemacht haben während dieser Zeit, wo sie durch die Wüste gewandert sind, wo sie von Ägypten rausgekommen sind. Nämlich, dass Gott mit ihnen war. Ein Fakt, der für sie alltäglich geworden ist. Gott ist da und mit ihm haben wir eine Chance. Ich weiss nicht, ob das auch so unsere Überzeugung gewesen wäre. Im Angesicht von dem, was wir erlebt hätten, eben wenn wir zu den Kundschaftern gehört hätten. Oder ob wir vielleicht auch entmutigend gewesen wären und das Gefühl hatten, das ist nicht möglich. Ich möchte mit Ihnen einen kleinen Test machen. Es war einmal ein reicher Araber. Das heisst, der reiche Araber hat 3 Söhne und 17 Kamel. Und bevor er gestorben ist, hat er gefunden, ich übergebe meinen 3 Söhnen die Kamelherde. Aber sie müssen sie richtig aufteilen. Und zwar dürfen sie weder einem Kamel noch irgendjemandem ein Haar krümmen dabei. Und er hat gesagt, der eine Sohn, der erste, kommt die Hälfte über, der zweite Sohn kommt ein Drittel über und der dritte Sohn, der war noch nicht so lange im Geschäft, war auch noch ein bisschen jung, dem hat er gesagt, du kannst dann noch ein Neuntel haben von dieser Herde. So, jetzt will ich von Ihnen wissen, möglich oder nicht möglich? Es gäbe natürlich eine Lösung. Man könnte sagen, ja, verkaufen doch die Viecher. Oder? Verkaufen sie so, dass ihr einen Betrag bekommt, den ihr dann auch anständig aufteilen könnt. Aber eben, mit einem Erbe ist das so eine Sache, das darf man und kann man nicht einfach so abändern. Man kann nicht einfach sagen, wir verkaufen jetzt die Tiere. Wenn sie das gemacht hätten, hätten sie wenigstens das gehabt, was sie bis jetzt ja nie hatten, nämlich eben ein bisschen Geld. Was ist Ihre Meinung dazu? Es geht auf. Wir kommen dann später drauf. Aber als ich diese Geschichte gesehen habe, und auch die von Kaleb, habe ich mich gefragt, was ist eine vernünftige Lösung? Also ich muss Ihnen ganz klar sagen, sie haben nichts kaufen können, sie haben kein Geld gehabt. Also, gut, einfach, dass das klar ist. Also, tut das wieder weg. Wir lassen das nachher im Hinterkopf, aber wir lassen es weg. Kommen wir dann später darauf zu. Was ist eine vernünftige Lösung? Mit dieser Frage haben wir es doch immer wieder zu tun in unserem Leben. Was ist vernünftig? Was ist Vernunft? Jemand hat geschrieben, Vernunft ist das geistige Vermögen, Einsichten zu gewinnen, Zusammenhänge zu erkennen, etwas zu überschauen, sich ein Urteil zu bilden und sich in seinem Handeln danach zu richten. Und man könnte ja sagen, aus der Erkenntnis heraus folgerichtig sich zu verhalten und zu handeln. Folgerichtig. Das heisst, all unser Handeln, all unser Reden, all das, was wir sind und tun, hat immer irgendwo Folgen. Und dann soll Folge richtig sein, dann müsste eben das Ergebnis von unserem Handeln, von unserem Sein richtig sein. Und zwar nicht einfach richtig in unseren Augen, sondern im Prinzip richtig vor Gott. Und da ist es nicht immer ganz einfach, vernünftig zu handeln, vernünftig zu sein. Ich denke, das haben Sie alle schon erlebt. Dass man nachher sagt, hätte doch anders, oder? Und zwar ganz einfach, weil oft kommen uns unsere Wünsche oder manchmal eben auch unsere Ängste in den Weg. Und man entscheidet nicht folgerichtig. So eben wie die 10, die gesagt haben, es ist unmöglich, weil ihre Ängste zu gross waren. Oder man könnte ja sagen, weil ihr Vertrauen zu klein war. Also alle haben die gleiche Erkenntnis gehabt. Aber sie hat nicht gleich entschieden, weil ihre persönliche Ansicht, ihr persönliches Empfinden, ihr persönliches vielleicht auch Wahrnehmen von gewissen Sachen anders war. Warum das jetzt auch das Erlebnis, das sie auch gemacht haben, wie die zwei anderen, mit Gott, mit ihrer Treue, mit ihrer Durchhilfe, warum dass sie das nicht mit einbezogen haben, wissen wir nicht. Und manchmal begegnet mir auch Leute, die sagen, warum kann man auch so? Wieso kann man so? Man sieht nicht in die Leute, die man muss manchmal einfach akzeptieren. Und wir haben gelesen, der Kampf, der dann stattgefunden hat mit Mose und Gott, wo dann Gott gesagt hat, nein, mit so einem Volk kann ich nicht weitermachen. Und der Mose musste beten und Gott bitten, komm bis so gut, vergib doch dem Volk. Manchmal geht es auch also das Sachen, die man nicht mehr verstehen können. Müssen wir mal stehen lassen. Und vielleicht manchmal müssen wir auch etwas vergeben. Gott hat zu Mose gesagt, dass er keinen von den Männern, der da war, der hier gelebt hat, je wird ins Land einkommen. Außer einem hat er ganz besonders betont. Und das war der Kaleb. Sie können die Bibelstelle nachlesen, 4. Mose 14, 24. Aber meinem Knecht Kaleb, dass er einen anderen Geist mit ihm ist und er mir treulich nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, da einer gekommen ist. Und sein Same soll es einnehmen. Ein anderer Geist. Sie können sich die Bibelstelle gut merken. 4, 14, 24. Ein anderer Geist. Wir finden in dieser Geschichte zwei Gegensätze. Auf der einen Seite die 10 Kundschafter, die Bericht gegeben haben und ihre Meinung gegeben haben, das ist nicht möglich. Und da lesen wir. Nächste Bibelvers. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die Nacht, und alle Kinder Israels murrten wieder Mose und Aaron. Sie sagten, ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären oder noch stürben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in all das Land, dass wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und Kinder ein Raub werden? Das war die eine Auswirkung. Und die andere war, wenn der Herr uns gnädig ist, wird er uns in das Land bringen. Fallet nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht. Das war die andere Seite. Zwei Gegensätze. Aber ich muss nicht sagen, das Ergebnis von dem zweiten, ermutigenden, aufbauenden Wort hat eine katastrophale Folge gehabt. Wisst ihr was? Die Leute haben gesagt, steinigt doch die. Die wollen wir gar nicht hören. Also hört doch auf mit denen. Es ist nicht immer ganz einfach. Wir merken aber den Unterschied. Auf den Geist kommt es an. Es kann ein Geist sein, der entmutigt, der demoralisiert, der kritisiert, der jede Perspektive vernichtet. Und es kann der Geist sein, der ermutigt, Vertrauen aufbaut, Glauben stärkt und dankbar macht. Aber es ist nicht immer gern gehört. Es ist viel einfacher zu kritisieren. Und man hat viel schneller ein paar um sich herum, die es gleich meinen. Und manchmal steht man alleine, wenn man dann eine ganz klare, ermutigende Meinung hat. Der Kaleb, er hat etwas gemacht oder etwas nicht gemacht. Das heisst, er hat nicht vergessen, was Gott für das Volk bis dahin getan hat. Und er war dankbar für das. Und da müssen wir einfach sagen, auch in unserem Alltag, in unseren vielleicht auch schwierigen Entscheidungen, schwierigen Situationen, dürfen wir uns daran halten, was hat Gott für uns da. Und wir werden aufgefordert im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind und auf unser Leben zurückschauen, müssen wir immer wieder sagen, wie viel Gnade, wie viel Liebe hat uns Gott in der Vergangenheit geschenkt. Wie treu ist Gott in der Vergangenheit. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder dann der andere, Psalm 42, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das ist Zuversicht, das ist aufbauend. Dankbar zu sein für das, was Gott schon da hat. Im Glauben auf das, was vor uns liegt. Im Glauben auch in den schwierigen Situationen. Im Glauben dann, wenn wir Mühe haben, durchzusehen. Jemand hat einmal gesagt, dankbare Menschen sind positive Menschen. Vom Cicero stammt die Erkenntnis, Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Grundlage allen anderen. Die Grundlage allen anderen. Es hat zwar lange gedauert, bis die Wissenschaft das auch eingesehen hat. Fast 2000 Jahre. Jemand anderer hat gesagt, die persönliche Zufriedenheit eines Menschen steigert sich, wenn er Dankbarkeit zeigt. Die persönliche Zufriedenheit steigert sich, wenn er Dankbarkeit zeigt. Und dann hat einen ganz witzigen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich bin dankbar nicht, weil es vorteilhaft ist, sondern weil es mir Freude macht. Sie haben das auch schon gemerkt. Dankbarkeit erfüllt einem nicht mit Ärger, sondern mit Freude. Nochmal jemand hat auch noch einen witzigen Satz gesagt. Seid dankbar für das, was du hast. Warte auf das Übrige und sei froh, dass du noch nicht alles hast. Es ist auch ein Vergnügen, noch auf etwas zu hoffen. Dankbarkeit. Und dann macht es der Kaleb in seinem Statement, also in seiner Meinungsabgabe über die Zukunft des Volkes, über das Einnehmen von dem Land, noch auf etwas ganz Wichtiges aufmerksam. Vor allem, wenn es eben heisst, einen anderen Geist zu haben. Er sagt, fallet nur nicht ab vom Herrn. Fallet nur nicht ab vom Herrn. Es geht nicht einfach darum, dass man irgendwo ein positives Denken versucht, einen Tag zu legen. Heute würde man es vielleicht so deuten, man darf einfach positiv sein, darf nicht negativ sein. Aber es geht bei uns nicht um das. Nicht um das allein, sondern es geht darum, in dieser Verbindung mit Gott zu stehen. Es geht um das tiefe Vertrauen in Gottes Liebe, in Gottes Gnade, in Gottes Kraft. Diese Verbindung und diese Kraft und Zuversicht hat der Kaleb gehabt bis ins hohe Alter. Gut, heute ist es auch nicht mehr so hoch. Da war er 84, als er das gesagt hat. 84. Er hat lange warten, bis das, was Gott gesagt hat, in Erfüllung gegangen ist. 45 Jahre lang hat er gewartet. Also bei uns muss immer alles schnell gehen, in der heutigen Zeit sowieso. Es muss immer gerade sofort sein. Wir haben wenig Geduld. Und manchmal ist die Frage, wie viel Geduld bringen wir auf, wenn es um etwas geht zwischen uns und Gott. Wenn wir Gott um etwas gebeten haben. Und vielleicht nicht gerade eintritt. Wie viel Geduld haben wir? Wie viel Glauben haben wir, dass Gott es gut meint mit uns und am Schluss das wird tun, was richtig ist? Und dann merken wir etwas durch die Haltung, die der Kaleb hat, mit dem anderen Geist, hat das ihm nicht nur die Verheißung von Gott in Erfüllung gebracht, sondern für seine ganze Familie. Für seine ganze Familie hat er ein Segen sein. Wir haben die Geschichte gelesen, wo er ins Land gekommen ist, wo ihm verheißen worden ist, nach 45 Jahren. Da ist es zuerst einmal darum gegangen, einen Kampf zu kämpfen. Die Leute dort zu vertreiben, rauszuschicken. Und dann sagt er eben, wer denn das noch einnimmt, der kommt meine Tochter rüber. Und das sagt am Schluss die Tochter, wenn du mir das Land gibst, gibst du mir auch noch ein Segen dazu. Und sie hat um Quellen gebeten. Um das, was das Überleben in dem Land möglich gemacht hat. Und der Kaleb hat können. Er hat können geben. Er hat die Familie, die Tochter mit ihrem Mann können in dem Sinn können segnen. Wir haben verschiedene Verse, die uns daran erinnern, wie wichtig das ist, dass wir die Quellen kennen und dass wir für die Quellen auch offen sind für andere. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Ihr werdet Wasser schöpfen von Freude aus den Quellen des Heils. Oder eben der bekannte Vers, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Wie viel mehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, zu ihm, zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. So einen Segen können weiterzugeben. Diesen Segen können weiterzugeben, das ist doch etwas Grosses. Das ist etwas Wunderbares. Das können wir nicht von uns aus selber, das können wir nur, wenn Gott uns den Geist schenkt. Oder dann eben das Gegenteil, sie haben den Herrn verlassen, den Quell lebendigen Wassers. Da müssen wir immer wieder entscheiden, was ist unsere Part. Also, jetzt kommen wir zur Auflösung vom Rätsel. Also nach dem Tod 17 Kamel und es ist klar, die Hälfte von 17, da muss man eins metzgen, das geht nicht, oder? Ein Drittel von 17, das geht nochmal nicht, oder? Und ein Neuntel von 17 geht auch nicht. Aber da ist ein Eremitisch, der herkommt mit seinem Kamel zu reiten und die haben mir ein Leid geklagt. Und er hat gesagt, also, wenn ich bei euch schlafen kann, wenn ich bei euch essen kann und wenn ich in eurer Oase noch ein Bad nehmen darf, dann löse ich euer Rätsel. Lösen. Er hat das Rätsel gelöst, ist mit seinem Kamel weitergeritten. Rechnen wir mal nach. 70 Kamel plus 1 macht 18. 18 durch 2 macht 9. 18 durch 3 gibt 6. Und 18 durch 9 gibt 2. Und jetzt, wenn ihr das am Schluss zusammenzählt, dann gibt 9 und 6 macht 15 und 2 macht 17. Die Kamel waren sauber verteilt und der Eremit hat sie nehmen können und ist weitergeritten. Und wisst ihr, da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Wer hat jemanden geschickt, um unsere Probleme zu lösen? Und hat ihn nachher wieder zurückgenommen. Das war Gott, der Jesus Christus in die Welt gegeben hat. Wir hätten unsere Probleme nie lösen können. Unsere geistlichen Probleme vor Gott hätten wir nie lösen können. Nur durch Jesus Christus, der gekommen ist und gesagt hat, ich gebe mich da an. Ich stelle mich in Riss. Durch das ist es möglich geworden. Und Gott hat ihn wieder zurückgenommen, hat ihn auferstehen lassen und mit zurück in den Himmel genommen. Also, das ist unsere Lösung für uns. Einer war bereit, unser Problem zu lösen. Jesus Christus. Und damit hat er etwas möglich gemacht, was wir vom Kaleb gelesen haben. Nämlich, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Einen anderen Geist. Ein Geist, wo es heisst, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ein anderer Geist. Und der Geist muss spürbar werden in unserem Leben, da wo uns Gott hingestellt hat, sei es im Beruf, sei es in der Familie, sei es irgendwo. Und das ist nicht ganz einfach. Und darum ist für uns das eine Wort ganz, ganz wichtig. Fallet nur nicht ab vom Herrn. Schaut, dass die Beziehung zu Gott Bestand hat. Schaut, dass die Beziehung zu Gott sich vertieft. Schaut, dass wir immer wieder mit Gott verbunden sind. Und dann wird der Geist in uns wirksam. Gott möge es Gnade schenken. Amen. Und jetzt werden wir miteinander noch mal ein Lied singen, und zwar das Lied 229. Entschuldigung. Überdenke ich so mein Leben, meinen Kummer, meinen Schmerz, wie viel Elend und Verblendung bracht der Unglaub in mein Herz. Oh, wie wenig konnte ich schauen, nur aus Mangel an Vertrauen. Gib mir ein größeres, gib mir ein tieferes, gib mir ein volles Vertrauen zu dir.